Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 87. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare. Mahnend und tadelnd spricht Gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ
الله 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 أكبر
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allumfassend und voller Segen seine Huld. Wir gaben Moses die Tora und sandten nach ihm Propheten, einen nach dem anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir deutliche Beweise und bestätigten ihn mit dem Heiligen Geist. Warum nur verhaltet ihr euch jedes Mal, wenn ein Prophet mit göttlichen Weisungen zu euch kommt, er aber eurem Gusto nicht entspricht, hoffärtig und widersetzt euch und verleugnet einige von ihnen und andere tötet ihr?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 10. Juni 2022, gleich dem 20. Rodat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Reza, Friede sei mit ihm. Dann geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi: Niemand kann mit der Sprache der Gewalt mit dem iranischen Volk sprechen. Irans Präsident: Werden keinen Schritt von unserer Position zurücktreten. Chef der iranischen Atomenergieorganisation: IAEA ist Gefangene der Zionisten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi: Niemand kann mit der Sprache der Gewalt mit dem iranischen Volk sprechen. Laut dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran sei die Annahme der Resolution gegen Iran im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA auf Betreiben des zionistischen Regimes erfolgt und hat betont, dass niemand mit der Sprache der Gewalt mit dem iranischen Volk sprechen könne. Am Ende seines Besuchs in der Provinz Chahar-Mahal und Bakhtiari am Donnerstagabend sagte der Präsident der Islamischen Republik Iran, Seyed Ebrahim Raisi, gegenüber Reportern als Antwort auf eine Frage zur Annahme einer Resolution gegen Iran durch die IAEA: Wir glauben, dass die Grundlage dieses IAEA-Beschlusses vom zionistischen Regime gelegt wurde. Aber auf jeden Fall haben wir immer erklärt, dass solche Aktionen die Islamische Republik Iran niemals zwingen werden, anzuhalten und sich zurückzuziehen. Raisi betonte, dass solche Maßnahmen die iranische Nation niemals davon abhalten können, Fortschritte zu machen, und fügte hinzu, dass die Unterdrücker die Rechte des iranischen Volkes anerkennen müssen. Präsident der Islamischen Republik Iran betonte weiter: Das iranische Volk folgt seinen Worten und Rechten auf logische Weise. Und niemand kann mit der Sprache der Gewalt mit dem iranischen Volk sprechen. Irans Präsident: Werden keinen Schritt von unserer Position zurücktreten. Als Reaktion auf die jüngste Resolution des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergieagentur IAEA hat Präsident der Islamischen Republik Iran bekräftigt, dass Teheran keinen Schritt von seiner Position zurücktreten werde. Der IAEA-Gouverneursrat stimmte am Mittwoch einem von den USA und der EU-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien am Vortag eingebrachten Resolutionsentwurf mehrheitlich zu, in dem Iran aufgefordert wird, die Forderungen der Wiener Atombehörde unverzüglich zu erfüllen. Darin wird Teheran zur vollen Zusammenarbeit mit den IAEA-Inspektoren aufgerufen. Am Donnerstag bezeichnete das Außenministerium in Teheran die Resolution als hastig und unausgeglichen. Grundlage der Resolution seien ein mit heißer Nadel gestrickter und einseitiger Bericht des IAEA-Generaldirektors Rafael Grossi und gefälschte Informationen des zionistischen Regimes, hieß es aus dem iranischen Außenministerium zu dem IAEA-Bericht weiter. Auf die Resolution reagierte Teheran mit dem Abbau von mehr als 2 Dutzend Überwachungskameras sowie dem Betrieb weiterer Zentrifugen zur Anreicherung von Uran angekündigt. Der IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi spricht von nur noch wenigen Wochen, die zur Rettung des Atomabkommens blieben. Chef der iranischen Atomenergieorganisation. IAEA ist Gefangene der Zionisten. Die Internationale Atomenergieagentur IAEA ist nach Meinung des Vorsitzenden der iranischen Atomenergieorganisation Atomic Energy Organization of Iran, AAOI, Gefangene der Zionisten. Mohammad Islami, AAOI-Vorsitzender, erwähnte am Donnerstagabend in einer Fernsehsendung die umfangreiche Zusammenarbeit und über die Sicherheitsvereinbarungen hinausgehende Zusammenarbeit des Iran mit der IAEA und erklärte, Iran habe den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA akzeptiert und der Agentur erlaubt, eine über die Sicherheitsvereinbarungen hinausgehende Aufsicht zu haben, um Vertrauen aufzubauen. Aber der Westen habe die Anschuldigungen gegen Iran nicht aufgegeben. Alle JCPOA-Verpflichtungen verstießen gegen die Regeln der IAEA, erklärte Islami und fügte hinzu, alle Methoden, Verhaltensweisen, psychologischen Operationen, Sanktionen und Resolutionen, die gegen Iran verhängt worden seien, stünden im Einklang mit der Politik, die Islamische Republik Iran zu stoppen. Über die Abschaltung von einer Anzahl von IAEA-Überwachungskameras sagte der AAOI-Vorsitzende, Teheran habe die Aufnahmen von JCPOA-Kameras als Überbleibsel von gutem Willen aufbewahrt. Aber jetzt, da falsche und inakzeptable Anschuldigungen erhoben wurden, habe die Entscheidung über die Abschaltung von einer Anzahl von Überwachungskameras getroffen. Laut dem AAOI-Vorsitzenden habe Iran die Aktivitäten von etwa 18 IAEA-Kameras eingestellt. Er sagte dazu weiter, Teheran habe seine CPF und sein Programm zum ersten Mal bei der IAEA eingereicht. Und gemäß der IAEA-Charta sei die Agentur verpflichtet, Iran technische Unterstützung zu leisten. Aber die IAEA und andere internationale Organisationen seien heute Gefangene von Zionisten. IAEA-Generaldirektor: Iran hatte 27 Überwachungskameras abgeschaltet. Iran hat nach Angaben des Generaldirektors der Internationalen Atomenergieagentur IAEA 27 an seinen Atomanlagen installierten Überwachungskameras abgeschaltet. Ohne auf die Annahme des von den USA und der EU-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien im IAEA-Gouverneursrat gegen die Islamische Republik Iran eingebrachten Resolutionsentwurfs Bezug zu nehmen, sagte Rafael Grossi, die 27 Überwachungskameras der IAEA, die in verschiedenen iranischen Nuklearanlagen installiert sind, werden am Donnerstag, gestern, außer Betrieb genommen, aber etwa 40 dieser Kameras werden im Rahmen der Sicherungsverpflichtungen im Iran verbleiben. In einer am Donnerstag kurz nach der Annahme der Anti-Iran-Resolution abgegebenen Erklärung teilte das Außenministerium der Islamischen Republik mit, die Islamische Republik Iran tadelt die Annahme der von den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland auf der heutigen Sitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergiebehörde vorgelegten Resolution als eine politische, unkorrekte und unkonstruktive Aktion. Die Islamische Republik Iran habe auf der Grundlage einer gemeinsamen Erklärung vom 5. März 2022 ihren guten Willen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Agentur gezeigt, dazu genaue technische Informationen bereitgestellt und daher erwartet, dass die Agentur mit einem unabhängigen, unparteiischen und professionellen Ansatz konstruktive und realistische Maßnahmen ergreife, um die Sicherheitsmaßnahmen zu normalisieren, wo die Agentur nach eigener Darstellung keinerlei Bedenken wegen der Nichtverbreitung gehabt habe. Manche hätten offenbar vergessen, dass die Wiener Atomagentur am 15. Dezember 2015 sämtliche Fragen im Zusammenhang mit Sicherheitsverpflichtungen der Islamischen Republik Iran ein für allemal für geklärt erklärt habe, hieß es aus dem iranischen Außenministerium dazu weiter. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21 Grad, Mashhad 23 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die internationale Wiener Atombehörde IAEA hat sich mit ihrer jüngsten Gouverneurserklärung gegen Iran auf zweifelhafter Grundlage in eine schwierige politische Lage gebracht. Christoph Hörsel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sieht deshalb die Behörde und ihren Chef in der derzeitigen Verfassung nicht in der Lage, ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen und warnt in unserem Gespräch vor wachsender Weltkriegsgefahr wegen steigender westlicher Aggression. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, vor dieser Sitzung reiste der Generaldirektor der Wiener Atombehörde nach Israel, um sich über diese Angelegenheit mit den israelischen Verantwortungsträgern zu beraten. Und da hat er Gespräche mit Bennett, dem israelischen Ministerpräsidenten, und eine Reihe von weiteren israelischen Verantwortungsträgern gehabt. Also wir sehen ganz klar, dass Israel möglicherweise bei dieser Resolution oder Erklärung eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte. Was meinen Sie dazu?
Ich habe nicht festgestellt, dass der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, Herr Grossi, bei dieser Gelegenheit angemahnt hätte, dass die Israelis ihr Programm ebenfalls unter Wiener Überwachung stellen sollten. Nicht passiert. Was kann man von einer Atomenergiebehörde erwarten, die in dieser Form einseitig sich politisch bewegt? Ich meine, dass ein Rücktritt von Herrn Grossi nun allerdings überfällig ist mit dieser Reise und dass auch klar ist, dass die ganze IAEA, die Atomenergiebehörde oder IAEO, in dieser jetzigen Form und in diesem Arbeitsstil ihre Aufgaben nicht erfüllt. Und das ist ein wichtiger Grundsatz. Wir hatten in der Vergangenheit durchaus immer wieder einmal auch sehr objektive und positive Stellungnahmen aus Wien. Positiv in der Weise, dass tatsächlich dem Recht und der internationalen Fairness genügend Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Und siehe da, der Iran kam gar nicht so schlecht dabei weg, wie eben diese Übererfüllung des Atomvertrages, eine JCPOA, mit den westlichen Ländern zeigt unter Teilnahme eben Russlands und Chinas. Das sind die Dinge, die wir hier jetzt sehen. Das ist eine neue negative Entwicklung. Und wenn wir so weitermachen, landen wir politisch nicht nur im Niemandsland. Die Weltkriegsgefahr steigt. Das ist das, was ich sehe. Und das sage ich als Deutscher, als Europäer, mitten in einer Auseinandersetzung, in der der Westen eben jedenfalls außerordentlich verantwortungsvoll, verlogen und hochaggressiv vorgeht. Und mir ist klar, dass der Westen diese aggressiven Dinge auf europäischem Boden sehr gerne verbinden würde mit weiteren Aggressionen auch gegen den Russland verbündeten Iran. Das sind die Themen, die wir hier haben. Gleichzeitig natürlich mit einer Eskalation in Taiwan. Da geht es um China, sodass das amerikanische Volk sich bald vor der Notwendigkeit sieht, einen mehrseitigen Krieg zu führen gegen Russland und China gleichzeitig, wenn sie seinen Deep State und dessen Marionette Joe Biden so weiter herumhampeln lässt. Das ist doch das Thema, das wir hier haben. Da ist das Iran-Thema in unangenehmer Weise eingebettet. Das ist eine sehr traurige Analyse, die ich hier aufgrund der Reise des Atomenergiechefs, es fehlt auch wirklich der politische Anstand. Wie kann man denn in einer solchen Situation nach Israel reisen, sich so verhalten, wie sich verhalten wurde und hinterher im Gouverneursrat eine solche Entscheidung fällen? Da muss man schon, ich will mal sagen, entweder einen schlechten Willen haben oder ein absoluter blutiger politischer Anfänger sein.
Und ein Außenminister bekannt geworden ist gegen das Wiederbeleben des Atomabkommens vom Jahre 2015. Sie wollen oder sie versuchen, das alles mit allen Mitteln zu verhindern oder wenigstens zu verschärfen. Sie setzen dabei auch US-Politiker unter Druck. Also offenbar hat Israel einen sehr starken Einfluss auf die Außenpolitik der USA, aber auch die westlichen Länder, vor allem die drei vorher genannten europäischen Länder.
Ja, das gehört zu den Grundlagen problematischer Politik, die auch in der politischen Wissenschaft in den USA ganz klar erkannt werden, dass wenn man einem Staatswesen wie Israel, das ja in einer wirklich international ziemlich einmaligen Weise ein prekäres, ein existenzbedrohtes, kriminelles Staatswesen ist, mit einer sagenhaften Agenda, nämlich einem praktischen Genozid und Holocaust an den Palästinensern, wo es um die Auslöschung eines Volkes geht, das man im Grunde ganz aus seinem angestammten Lebensgebiet heraus katapultieren möchte. Israelische Diplomaten sagen das seit 20 Jahren ganz offen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach die Palästinenser umsiedeln? Wohin? In Klammern zum Teufel auch immer. Ja. Und das sind alles Dinge. Und wenn man einem solchen Staat mit so einer kriminellen Agenda erlaubt, eine internationale Rolle zu spielen in wichtigen Friedens- und Überlebensthemen von Völkern, dann natürlich kann dort nur Schreckliches passieren. Das ist erwartbar. Manchmal denke ich, das ist vielleicht auch der geplante Sinn der Sache. Wie kann man also Israel mit dem traurigen, wie soll man sagen, Rückblick in seine Geschichte, den es hat, alle Verträge gebrochen, Menschenrechte gebrochen, menschenblutig unterdrückt, ein Konzentrationslager im Gazastreifen eingerichtet, das seinesgleichen wirklich nicht hat, und sich sämtliche unter Hitler getöteten, ermordeten Juden im Grab umdrehen lässt. Die hätten sich doch niemals träumen lassen im KZ in Auschwitz, dass eines Tages Juden, Zionisten solche Dinge begehen. Die würden Sturm laufen dagegen, wenn sie das könnten und lebten heute. Das sind doch die Lagen, die wir hier haben in mehreren Fächern, die wir anschauen müssen. Und das bedeutet eben ganz, ganz klar, es wird allmählich zu einer Überlebensfrage der Vereinigten Staaten von Amerika, diesen absolut wahnsinnigen, übergroßen Einfluss der zionistischen Macht in der inneramerikanischen Politik zurückzudrängen. Wenn das nicht gelingt, sehe ich Amerikas Außenpolitik schlicht insgesamt scheitern. Sozusagen ein außenpolitischer Failed State. Das ist das, was wir hier tatsächlich haben, was sich in der Ukraine zeigt, wo ausgerechnet die zionistisch so stark beeinflussten USA, ich will mal sagen, einer kriminellen Nazi-Kamarilla in der Ukraine hier dermaßen Machtmöglichkeiten einräumen. Das ist ja ein wahnsinniges Volk, die haben sich Hitlerbilder, Heydrich-Bilder, KZ-Szenen auf ihre Körper tätowieren lassen, von Hakenkreuzen ganz abgesehen, posieren damit vor Kameras, erheben sich über die Russen in einer Weise, die absurd ist, weil es geht um slawische Völker. Und es sind auch Slawen, die so tätowiert sind, vollkommen krass, und sind dann antirussisch, ein seltsames Gebräu. Sowas geht nur, wenn die CIA Geld hineinpumpt. Wir wissen, dass es Milliardenbeträge sind, die man in die Ukraine hineingepumpt hat, abgesehen von Russland, da pumpt man auch. Und das sind die Themen, die Washington zurzeit benutzt und droht, Europa anzuzünden. Und die Menschen sind nicht in der Lage, zum Teil es überhaupt zu erkennen. Eine so gefährliche Lage. Und der Iran ist eins von vielen Problemen hier. Aber wenn wir das Iran-Problem tatsächlich nachhaltig, nämlich fair, lösen könnten, wäre schon ein wichtiger Teil der Zündschnur am globalen Frieden wirklich entschärft und wäre abgeschnitten. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Aber ich sehe im Westen die Struktur nicht. Ich sehe im Westen die Bereitschaft nicht. Ich sehe, dass diese vergrößerte Rolle Israels an diesem Punkt mit einer so instabilen auch noch Regierung in Tel Aviv, dass das alles auf einem furchtbar schlechten Wege ist.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Reza, Friede sei mit ihm. Bleiben Sie dran! Imam Reza, auch Imam Ali ibn Musa Reza a.s., wurde im Jahre 148 nach der Hijra geboren und war der Sohn des Imam Musa al-Kasim a.s. Seine Mutter war die ehrenvolle frühere Sklavin Najma, auch Umme Banin. Sie war eine Frau von außerordentlichem Charakter und Glauben. Imam Reza a.s. ist der achte Imam der 12 Imame der Schiiten und hatte mehrere Beinamen: Al-Reza, Al-Mamun, Imam Musa, Al-Sabir, Al-Zaki, Al-Wafi, Siraj Allah, Al-Sadir etc. Imam Reza, Friede sei mit ihm, lebte in der Zeit der Abbasidenherrschaft unter dem Kalifen Mamun. Dieser war berüchtigt für seine Tyrannei und tötete sogar seinen Bruder Amin, um an die Macht zu gelangen. Aber zunächst einmal zurück zum Leben des Imam Reza. Sheikh Sadur überlieferte von Ibrahim bin Abbas, der über Imam Reza, Friede sei mit ihm, sagte: Ich sah ihn niemals, dass er jemanden beim Sprechen unterbrach und nie seine Beine ausstreckte, wenn jemand anwesend war. Er aß mit den Dienern zusammen und verteilte Essen an die Armen und Kranken und verbrachte die Nächte mit Gottesdienst. Er führte ein sehr bescheidenes Leben, kleidete sich jedoch sehr gut, wenn er aus dem Haus ging. Yasser, der Diener des Imams, sagte: Imam Reza sagte immer zu uns: Wenn ihr am Essen seid und ich euch rufe, so kommt erst dann, wenn ihr fertig gegessen habt. Ein anderer Freund berichtete über ihn: Eines Tages kam ein Fremder zum Hause des Imam und sagte, dass er ein Freund von ihm sei und nicht arm sei, jedoch sein Geld nun zu Ende sei und er keines mehr hätte, um zurückzukehren. Gebe mir bitte eine Summe und ich werde bei meiner Rückkehr in meine Stadt es als Almosen in deinen Namen geben. Der Imam stand auf und ging in einen anderen Raum. Von dort reichte er dem Bittsteller eine Summe von 200 Dirham von der anderen Seite der Tür und sagte, ohne dass der Mann ihn sehen konnte: Nimm dies und geh, und es ist nicht nötig, es mir zurückzugeben oder es als Almosen in meinen Namen zu geben. Sie fragten den Imam: Warum hast du das in dieser Art getan, dass er dich nicht sehen konnte, als du ihm das Geld gabst? Er antwortete: Damit er, wenn er das Geld nimmt, mich nicht ansieht und sich vielleicht schämt.
Mamun, der damalige Kalif, war sehr besorgt über den Einfluss und die Sympathie, die Imam Reza, Friede sei mit ihm, bei den Menschen hatte. Er beschloss, einige Gelehrte verschiedener Religionen aus der ganzen Welt einzuladen, um mit Imam Reza zu diskutieren. Dabei hatte er das Ziel, ihn vielleicht bei Wissenslücken zu ertappen und ihn dann fortzuführen, so dass er seinen Einfluss verlieren würde. Hassan Ofali sagte darüber: Als ich das Haus verließ, um dieser Sitzung beizuwohnen, blickte ich in das Gesicht des Imams und dieser sagte: Ich weiß um den Grund und das Ziel von Mamun, aber ich weiß auch den Punkt, wo er scheitern wird. Und dieser kommt, wenn du mich mit den Christen sprechen siehst und ich mit ihrem Buch argumentiere und ebenso, wenn ich mit den Juden rede und mit der Tora argumentiere und ich mit den Feueranbetern auf Persisch sprechen werde. Es traf genau das ein, was der Imam vorausgesagt hatte. Er erreichte die Versammlung und setzte sich direkt neben Mamun. Der Kalif sprach Jaslir, den großen christlichen Gelehrten, an und sagte: »Frag ihn, was auch immer du möchtest.« Jaslik fragte den Imam: »Was ist deine Meinung über Jesus Christus?« Imam Reza a.s. antwortete: »Wir glauben, dass er ein Prophet Gottes war.« Jaslik fragte ihn erneut: »Welchen Beweis hast du bezüglich eures eigenen Propheten?« Der Imam sagte: Habt ihr denn nicht die Bibel gelesen, wo Johannes folgenden Ausspruch von Jesus überlieferte? Es wird ein Prophet nach mir kommen und er wird das Siegel der Propheten sein. Jaslir antwortete: Ja, aber Jesus hat ihn nicht beim Namen genannt. Imam Reza alaihi salam entgegnete: Erlaubst du, dass ich aus eurer Bibel vorlese? Er sagte: Lies daraus. Der Imam zitierte das vierte Kapitel, gemeint ist das Johannesevangelium, bis er zu dem Vers kam, wo Jesus sagte: Ich werde zu meinem Herrn kehren und der Paraklet, Mohammed, wird zu euch kommen und er wird den Unglauben beseitigen. Jaslir wurde leise und sprach kein Wort. Der Imam sah Rasul Jalud, den Obergelehrten der Juden, an und sagte: Was ist dein Beweis über den Propheten Moses? Er antwortete: Moses hatte Wunder, wie zum Beispiel die Teilung der Fluten des Nils und das Durchqueren des Wassers durch sein Volk. Der Imam sagte: Warum glaubt ihr nicht an den Propheten Jesus? Er antwortete: Sie sagen, dass Jesus tote Menschen auferstehen lassen kann, aber wir haben das nicht gesehen, um daran zu glauben. Der Imam sagte: Aber warum glaubt ihr dann an die Propheten vor ihm? Was ist mit Moses? Ihr habt ihn und seine Wunder doch auch nicht selber gesehen. Der Gelehrte antwortete: Die Art, wie es uns überliefert wurde. Der Imam sagte: Aus welcher Quelle hast du diese Erkenntnis? Er sagte: Durch die Geschichte und jene, die diese Worte von ihm gelehrt haben. Der Imam sagte: Andere suchen auch Zuflucht in der Geschichte, und wie wollt ihr sie zu eurem Glauben einladen? Der Gelehrte wurde ruhig und sprach kein Wort. Imam Reza alaihi salam drehte sich zu Imran, dem Oberhaupt der Sternanbeter, und sagte: Frage mich auch, was immer du möchtest. Imran fragte ihn einiges über Gott und die Philosophie der Schöpfung, erhielt seine Antworten und trat zum Islam über. Mamun hatte somit sein Ziel nicht erreicht und bereute, diese Zusammenkunft einberufen zu haben. Nun, da Mamun sah, dass er Imam Reza, Friede sei mit ihm, nichts bloßstellen und ihm nicht schaden konnte, entschied er, dass er ihn als seinen Nachfolger bestimmen wolle. Gewiss würde sich die Schia, Schiiten, Muslime, die Imam Ali und die nachfolgenden Imame akzeptieren, wenn der Imam erst einmal Fuß in das korrupte Kalifat gesetzt hatte, enttäuscht von ihm abwenden. Noch ein anderes Plus erhoffte sich Mamun von diesem politischen Schachzug, und zwar die Widerstandsbewegung der Bani Fatima gegen das Kalifat fände damit sicherlich ein Ende. Denn wenn der Imam am Kalifat beteiligt wäre, würden sie nicht mehr motiviert sein, gegen ihn, Mamun, zu kämpfen. Dass Mamun dann, wenn das Ziel erreicht war, den Imam töten lassen würde, stand außer Zweifel. Imam Reza a.s. weigerte sich, die Nachfolge Mamuns anzunehmen. Jedoch willigte er später nach Drängen und Drohen Mamuns ein, aber nur unter der Bedingung, dass er sich um die politischen Angelegenheiten nicht kümmern würde und nur um die religiösen und menschlichen Belange des Volkes, da er das Vorhaben des Kalifen durchschaute. Imam Reza a.s. diskutierte mit den großen Gelehrten. Mamun ließ ihn vorerst gewähren. Nach und nach entpuppte sich sein Plan als Misserfolg. Der Imam genoss weiterhin großen Einfluss und Respekt beim Volk, auch und besonders im Iran, wo ihn die Menschen in Scharen begrüßten und sich um ihn sammelten während seiner Reise nach Marv. Für Mamun war dies nun eindeutig ein Zeichen, dass er sein Ziel niemals erreichen würde, und so ließ er den Imam letztendlich vergiften. Dies geschah in Mashhad, wo heute sein Mausoleum und damit die größte Pilgerstätte für die Muslime in Iran ist. Die Schwester von Imam Reza, Friede sei mit ihm, Hazrat Fatima Masuma, Friede sei mit ihr, ist in der heiligen Stadt Rum beigesetzt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamed Zamani mit dem Titel Imam Reza.
Kabutaram havayi shodam Bebin ajab gedayi shodam Duay madaram bude ke منم امام رضایی شدم
کبوترم هوایی شدم ببین عجب گدایی شدم دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده
چجوری از تو دست بکشم بدون تو نفس بکشم تویی که تنها قابل سوز منی آرزوم دوباره بیا غرمت بدم یه سلام بهونه یه عشقای هر روز منی
بی تو میمیرم فقیرم آقا که تو حج فقرایی ای که
و کارم قاجون تو را دارم کم ندارم من و دستای گدایی
سلطان کرم سایت روی سرم باز آقا به طلب که بیان
ای سلطان کرم روی سرم باز آقا به طلب که بیان به هرم شور و حال منی پر و بال منی تو خیال منی یه نگاه که تو مال منی
چجوری از تو دست بکشم بدون تو نفس بکشم تویی که تنها قابل سوز منی آرزوم فقیرم آقا که تو حج فقرایی ای کس و کارم آجور تو را دارم کم ندارم من و دستای گدایی میبینم عاشقای تو را عشقای ظاهرای تو رو آرزوم منم بپوشم لباس خادمای تو رو همه ی دارایی ما به تو بده کارم من جون جواد تاقا خیلی دوست دارم من همه ی دارایی تو بده کارم من جون جواد تاقا خیلی دوست دارم من
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Weiterhin guten Empfang.
Mit uns durch den Iran.
Seien Sie gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Weg führt uns heute in die Stadt Bijar in der Provinz Kurdistan. Die Region ist reich an historischen Werken, die ihre Geschichte repräsentieren. Die Der Großraum Bijar liegt seinen 7730 Quadratkilometer im Osten der Provinz Kurdistan und entlang der westlichen Gebirgskette im Iran. Ein Drittel der Fläche besteht aus Bergen, die gleichnamige Stadt ist Zentrum dieser Region. Der gesamte Großraum befindet sich auf 2000 Metern über dem Meeresspiegel zwischen Bergen und Anhöhen der Region. Die Einwohner von Bijar sprechen unter anderem Türkisch, Persisch und Kurdisch. Die Geschichte von Bijar geht auf das 3. Jahrtausend vor Christus zurück. Schah Ismail der Safavide hat bei seinem Heereszug in den Westen Irans diese Region passiert. Auch Genghis Khan zog hier durch. Noch heute ragen Ruinen mit dem Namen Genghis Qal'e auf einem gleichnamigen Berg in der Nähe von Bijar und bei den hübschen Dörfern Halvai in den Himmel. Die Wirtschaft des Großraums Bijar beruht auf Landwirtschaft. Die Hauptprodukte sind Weizen und Gersten. Auch Viehzucht ist weit verbreitet. Bijar exportiert in erster Linie Weizen und Gersten, Trangant und Viehprodukte wie Wolle, Leder und manche Hülsenfrüchte sind weitere Erzeugnisse der Provinz. In Bijar sind Heilkräuter in Fülle vorhanden. Thymian, Bohnenkräuter, Boretsch, Weiden, Minze, Schafgarben, Rhabarber, Glanzrauke, Steppenraute, Fenchel, echte Kamille, gemeine Esche und gewöhnliche Kratzdistel zählen dazu. Die Frauen in der Region arbeiten sowohl im Haushalt als auch in der Landwirtschaft. Sie sind Künstler und füllen ihre Freizeit mit der Anfertigung von Kilims und Teppichen. Diese sind von hoher Qualität und Dauer, Muster und Farben und sind anmutig und besonders berühmt. Wie in den letzten Wochen gesagt, haben die günstigen klimatischen Bedingungen, die reichen Wasserressourcen und die günstige Pflanzenwelt und besonders die Wälder in Kurdistan den Tieren einen guten Lebensraum geboten. Das betrifft sowohl Säugetiere als auch Einheimische und Ziehvögel und Wassertiere. Daher ist Kurdistan eine beliebte Jagdregion im Land. Die Umweltbehörde in Kurdistan spricht von 34 Jagdbezirken, in denen Flora und Fauna sehr vielfältig vorhanden sind. Das Naturschutzgebiet in Bijar ist das einzige natürliche Reservoir in der Provinz. Es ist etwa 23.000 Hektar groß und liegt im Nordosten Kurdistans. Teile davon grenzen an Bijar. Das Naturschutzgebiet von Bijar liegt auf den Anhöhen und ist demnach feuchten Luftströmungen ausgesetzt. Dementsprechend ist der Niederschlag hoch und daher gibt es auch zahlreiche permanente und saisonale Quellen in der Region. Das Wildleben ist ebenfalls üppig und besteht aus Säugetieren, Vögeln und Fischen. Hauptsächlich Steinböcke und Ziegen haben sich auf Hügeln und weniger hohen Gebieten angesiedelt. Gelegentlich trifft man auch auf Rehe. Der braune Bär, Wildschweine, Wölfe sowie Wildkatzen und Hasen sind andere Bewohner des Naturschutzgebietes. Zieh- und einheimische Vögel wie Rebhühner, Lerchen, Reiher und viele andere leben und fliegen im und um das Gebiet. Die Flüsse Romchoy und Resel-Ozan fließen hier durch. So findet man hier Fische wie Kaputar und Brautfische sowie den Biber. Für Touristen und Besucher bietet die Natur ein schönes Schauspiel. Werfen wir noch einen Blick auf die wertvollen historischen Werke der Region. Die historische Zitadelle Qal-e-Qom Choy befindet sich in der Nähe eines gleichnamigen Flusses und Dorfes. Eine antike Zitadelle Kurdistans, die zu den Meisterwerken der Geschichte gehört. Experten gehen davon aus, dass sie in den 8. und 9. Jahrhunderten vor Christus gebaut wurde. Der westliche Flügel der Zitadelle besteht aus einem tiefen, etwa 1000 Meter tiefen Abgrund. Auf der anderen Seite hat man starke Wälle mit massiven Felsen gebaut, um das Bauwerk uneinnehmbar zu machen. Solche hohen und starken Wälle wurden für Königspaläste gebaut. Sie stellen die besondere Architektur des ersten Jahrtausends vor Christi dar. Die erhaltenen Ruinen deuten darauf hin, dass sie einst bewohnt war und den Mädern, Parthern, Asekiten und Mongolen gedient hat. Der Bazar von Bijar ist uns aus der Zeit der Qajaren erhalten geblieben. Es stellt das Zentrum der Altstadt Bijars dar. Der Bazar besteht aus einem langen Nord-Süd-Korridor und den Hodschah-Bazar und den Amir-Tuman-Saal. Die Geschäfte, die sich auf beiden Seiten des Hauptkorridors reihen, sind noch teilweise erhalten und weisen die Architektur der Altstadt auf. Andere Geschäfte und Bazarteile wurden größtenteils verändert. Der Hodschah Bazar bzw. Timche befindet sich im östlichen Teil des Bazars. Es besteht aus einem zentralen überdachten Raum, um den sich die Geschäfte reihen. Die Bögen und Zierarbeiten unter den Kuppeln sind das Merkmal dieser Architektur. Die Lichtschächte im Dach im Zusammenspiel mit den Zierarbeiten haben ein anmutendes Bild geschaffen, die den guten Geschmack und die Kunstfertigkeit der Architekten jener Zeiten darstellen. Der Amir-Tuman-Saal befindet sich an der westlichen Flanke des Bazars und er ist auch als Amir-Tuman-Timche bekannt. Er besteht aus einem Zentralhof, um den sich die Geschäftsnischen reihen. Der Saal ist in einem Stockwerk mit Ziegeln, Tonziegeln und Steinen gebaut worden. Die Provinzstädte Gurve und Divandare und Komyoron gehören zu den grünen und ertragreichen Regionen der Provinz Kurdistan. Landwirtschaft und Viehzucht sind von großer Bedeutung. Sie genießen ähnliche Eigenschaften wie andere Städte in Kurdistan, auf die wir hier aus Zeitmangel nicht eingehen können. Noch zu erwähnen sind die Mineralquellen mit Heilwirkung, die von großer Berühmtheit sind. Jährlich reisen zahlreiche Besucher aus Iran an, um in diesen Quellen zu baden und die Natur der Region zu genießen. Damit schließen wir den Beitrag heute ab und verabschieden uns im Namen Gottes von Ihnen. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.